Hallo und herzlich willkommen beim Donnerstag Podcast, dem Podcast für Paradoxes, Humor und Veränderung. Und heute hatte ich mal wieder eine ultra spannende Folge für euch am Start, und zwar mit der Reinkarnationstherapeutin Katrin Beaver-Goodbier. Wir haben über alle möglichen spannenden Themen, die es auf der Welt so gibt, gesprochen, zum Beispiel über Okkultismus und dunkle Sekten, über Traumata, die uns aus vergangenen Leben heutzutage noch das Leben schwer machen können. Allerdings natürlich auch über Heilprozesse und Schattenarbeit. Von daher würde ich sagen, mach auf jeden Fall mal jetzt den Like-Button weg, gönn dir den Scheiß und tschüss.
Donnerschock. Das war sehr effektiv.
Aber ja, ich bin ja über das Thema der Reinkarnationstherapie auf dich gestoßen. Also danach habe ich gesucht und dann habe ich dich auf den Channel von Tomatolix gefunden. Und ja, meine erste Frage wäre einfach mal, wie funktioniert das Ganze?
Die Reinkarnationstherapie, einfach mal ein bisschen erklären.
Vielleicht auch den Begriff erstmal erklären, weil vielleicht ist das für viele noch unbekannt, könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube, sehr viele Menschen kennen das Thema Rückführung und haben zumindest schon mal was darüber gehört. Bei Rückführung ist es so, dass man verschiedene Techniken der Trance-Induktion benutzt, um einen Trance-Zustand zu erreichen, von dem aus man dann besseren Zugang zum Unterbewusstsein hat. Und in unserem Unterbewusstsein sind alle Erfahrungen abgespeichert, die die Seele jemals gemacht hat, aus allen Zeiten. Und wir gehen davon aus in der Reinkarnationstherapie, dass die Seele unsterblich ist. Ja, dass die sich, wenn der Körper stirbt, einfach in eine andere Schwingungsebene übergeht, dass sie den Körper verlässt und dann die Seele wandert und sich irgendwann einen neuen Körper sucht, eine neue Existenz. Und in den Rückführungen können wir auf diese Informationen zugreifen, auf diese Erfahrungen, die im Unterbewusstsein gespeichert sind.
Das heißt, wir haben schon hunderttausende Leben durchlebt oder wer weiß wie viele. Und wir können dann in diesem jetzigen Moment, wenn wir zu dir kommen, zu jedem Punkt zurückgehen.
Bedingt tatsächlich. Also wir haben mit Sicherheit sehr, sehr, sehr viele Leben, also wahrscheinlich unendlich. Ich glaube, dass der menschliche Geist das nicht so ganz erfassen kann, wie viel es wirklich sind.
Okay. Ja.
Aber es ist eine Menge. Allein auf der Erde erfahrungsgemäß mehrere hundert. Und die Reinkarnationstherapie arbeitet mit Rückführungen, aber die geht noch ein bisschen weiter, denn es ist, wie das Wort schon sagt, eine Therapieform, und zwar eine Psychotherapie. Das ist tiefenpsychologisch, und wir haben die Möglichkeit, über spirituelle Rückführungen das Thema des Klienten, der dann zu dir kommt zur Therapie, herauszufinden, so einen roten Faden zu erkennen, der sich durch alle Leben hindurchzieht. Das ist das Spannende bei Rückführungen. Wenn man eine macht, hat die immer was mit dem heutigen Leben zu tun. Also man kann quasi nicht aus seiner Haut raus. Man bildet immer irgendetwas, was man auch schon kennt. Und damit können wir therapeutisch arbeiten. Wir können in die Tiefe gehen, wir können den roten Faden erkennen und Lösungsansätze für Probleme, körperliche, seelische, geistige Probleme, Probleme mit dem Chef, mit dem Partner. Also alles, was problematisch sein kann, können wir mit Reinkarnationstherapie bearbeiten.
Bist du dann auch Psychotherapeutin?
Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie.
Ah, okay, das heißt, das ist auch sozusagen Ausbildungsberuf, oder wie funktioniert das? Ich habe da keine Ahnung von.
Ja, also du kannst den Heilpraktiker machen in Heilpraktikerschulen, teilweise auch im Selbststudium, und gehst dann zu einer Prüfung beim Gesundheitsamt, und da wirst du dann schriftlich geprüft und mündlich geprüft, und wenn du das bestehst, dann bist du berechtigt, die Heilkunde auszuüben, und ich habe die Heilkunde beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie.
Ah, krass. Okay, interessant. Und jetzt hast du gerade gesagt, dass da mindestens oder einige Leben halt auf der Erde schon stattgefunden haben. Jetzt interessiert mich natürlich, auf welchem Planeten denn noch, oder was sind das für Dimensionen? Was hast du da so für Erfahrungen von deinen Klienten gesammelt?
Ja, das ist spannend. Also meistens ist es so in Rückführungen, dass die Klienten auf der Erde sind. Ja, einfach weil die Erde, ich glaube, das liegt daran, weil die Erde einfach bekannter ist und wir haben da einen besseren Bezug dazu. Es kommen aber auch hin und wieder Rückführungen vor, in denen die Seele in andere Welten hineingleitet. Das können andere Dimensionen sein oder andere Planeten. Und interessanterweise werden die auch immer sehr ähnlich beschrieben, oder die Existenzen auf diesen Planeten. Das ist dann oftmals so, dass man nicht mit Worten kommuniziert, sondern dass ganz, ganz viel über Telepathie geht. Ja, dass man Gedankenübertragung hat. Meistens sind die Körper auch nicht mehr fest, Materie, sondern feinstofflich. Ja, das sind ja energetische Körper, die jetzt für den normalen Menschen auch gar nicht sichtbar wären.
Ja. Ja. Und in der Hypnose, in der der Patient sich dann befindet, kann das übersetzt werden in Worte, sodass man dann damit arbeitet oder wie?
Genau.
Ist der Prozess. Okay.
Ja, ja.
Ja, verstanden.
Das,
check.
Genau. Das fühlt man dann auch. Also es ist wirklich sehr spannend. Das sind dann ja vielleicht ganz normal Otto-Normalverbraucher, die sich mal für das Thema interessieren, da gar nicht viel mit zu tun hatten, erst recht nicht mit außerirdischen Leben. Und dann erleben die sich aber so und erfahren das. Und in der Rückführung ist es so, dass du nicht nur ein Bild siehst vor deinem inneren Auge. Das ist leblos, das ist leer. Das wäre so, als würdest du dir irgendwie einen Film angucken oder sowas. Hast keinen Bezug dazu. Du fühlst das.
Wie ein Traum.
Ja, aber ganz intensiv. Also ganz intensiv. Also du bist quasi in dem emotionalen Erleben drin. Du spürst quasi. Und es ist für dich völlig normal, mit Gedanken zu kommunizieren. Völlig normal.
Okay.
Ja.
Das hört sich dann auch für mich irgendwie an wie so eine Art Astralreise. Kann man das vergleichen?
Du meinst jetzt die Rückführung? Oder
ja,
das,
genau.
Ja? Nee, also du bist schon ganz normal in deinem Körper, aber du hast quasi den besseren Bezug zur Seele. Das bedeutet, du kannst das, was da an Erleben in der Seele drin ist, darauf hast du einen Zugriff und das kommt quasi hoch. Also du kannst dir das vorstellen wie eine Tür, die du öffnest, eine Tür, die vorher verschlossen ist, die du über die Trance öffnest. Das geht zum Beispiel auch durch Drogen oder sowas, ne? Bewusstseinserweiternde Drogen, ist das möglich? Oder durch Trommelgeräusche, alles, was Trance hervorruft, bestimmte Düfte. Dann öffnet sich was und dann kommt es hoch und dann kannst du es aussprechen, dann ist es in deinem Bewusstsein.
Okay, das heißt, das Bewusstsein von demjenigen, der sich dann in Hypnose befindet, dem ist schon noch klar, dass der gerade aber auf der Erde ist und wer er ist, sondern er löst sich nicht quasi auf und gibt sich dann irgendwie dem Feld hin.
Nein,
oder so.
Um Gottes Willen, nein. Wäre schon spannend vielleicht, ja, müssen wir aber ausprobieren. Nee, so ist es nicht. Also du bist ganz normal in deinem Körper, weißt auch jederzeit, dass du bei mir da auf der Liege liegst und du kannst auch theoretisch sagen, Katrin, ich habe gerade Durst, ich würde gerne Wasser trinken, kannst du aufstehen, zur Toilette gehen. Das ist, eine Trance bedeutet, dass du quasi einfach fokussiert bist. Du bist zwar in einer Trance, in einem anderen Bewusstseinszustand, hast einen Fokus aber auf ein bestimmtes Erleben in der Rückführung. Und es ist auch keine Hypnose, tatsächlich.
Okay.
Ich arbeite am liebsten mit einem Atemverfahren, das nennt sich verbundener Atem. Das ist ein ganz tiefes Atmen, ein Hyperventilieren auch. Da möchte ich gerade mal anmerken, dass Hyperventilation ja in der Schulmedizin als sehr kritisch betrachtet wird. Wenn jemand hyperventiliert zum Beispiel, in einem Schockzustand oder so, dann hält man dem gerne eine Tüte hin, dass er da reinatmet, dass er sich wieder runterfährt, weil der entwickelt dann Symptome. Eine Pfötchenstellung, es wird schwindelig, es krampft ein bisschen oder so. Wobei das keine Symptome sind, die tatsächlich gefährlich sind. Ich kenne keinen Schulmediziner, der jemals einen Menschen in der Hyperventilation begleitet hat und geguckt hat, was dann passiert. Es sind also Ängste, die da hochkommen. Hyperventilation, wenn man die begleitet, endet am Ende in einer Trance, in einem tiefen Entspannungszustand. Damit arbeiten wir und das ist quasi die Basis, die wir nutzen, um in die Rückführung zu gehen.
Das erinnert mich so ein bisschen auch an Breathwork.
Genau.
Okay.
Ja, ist genau.
Das sind die ähnliche Methoden.
Ja, genau.
Okay, und was ist dann der nächste Schritt? Das heißt, man kommt dann erstmal in so ein Entspannungsstadium rein und dann gibst du irgendwie eine Anleitung, damit sich da was öffnet. So, wie kann man sich das genauer vorstellen?
Genau. Die Menschen, die eine Rückführung machen, die sind dann sehr offen für Suggestionen von außen. Und ich gebe dann in der Regel ein Bild vor erstmal für diejenigen, die das zum ersten Mal machen. Ich sage, jetzt geh mal auf eine Wiese, schau dich mal da um, was nimmst du denn da so wahr, beschreib das mal. Und dann kommen in der Regel irgendwelche Bilder und Gefühle hoch. Menschen, mit denen ich therapeutisch arbeite, die schon ein bisschen Erfahrung mit diesen Bildern haben, die schicke ich direkt in konkrete Situationen. Ich sage, denen geh in früheres Leben hinein, in dem du vielleicht schon mal die und die Erfahrung gemacht hast. Guck dir das an, wer bist du da, wie sind die Umstände?
Okay. Das ist ja wahrscheinlich auch einer der Kritikpunkte, oder? Dass man dann so anfällig ist für Suggestionen. Das heißt, man braucht ja auch schon erstmal viel Vertrauen zum Therapeuten in dem Sinne, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde so eine tiefe Arbeit auch nicht bei einem Menschen machen, zu dem ich kein Vertrauen oder ein gutes Gefühl habe. Das ist schon wichtig, weil man sich sehr öffnet und man sich auch immer in der Rückführung mit sich selbst konfrontiert und auch vielleicht mit Themen, die nicht immer so angenehm sind. Das kommt dann hoch und das ist schon gut, wenn man dem Therapeuten vertraut. Ich hatte erst gestern wieder eine Klientin, die war Mitte 70 und die kam zu mir und sie war wirklich eine ganz, ganz süße und sie hat einen Gutschein bekommen von ihrem Mann für die Rückführung und sie sagte zu mir, ich möchte das seit 30 Jahren machen. Und dann sitze ich dann da als Therapeutin und dann denke ich, boah, finde ich toll. Und dann wünsche ich mir so sehr dann auch für diese Menschen, dass die dann auch eine tolle Rückführung erleben, weil man dann schon sehen kann, wenn man so lange mit dem Thema auch schwanger geht, ja, was da für eine Energie dahinter steckt und dass man eben nicht direkt vielleicht beim Erstbesten eine Rückführung macht.
Ja, ach so,
ja. Das ist dann schon eine Wertschätzung für mich.
Ja, und hat es dann geklappt?
Das war toll. Also wir waren in zwei früheren Leben. Sie hat sich einmal gesehen in einer Höhle. Also tatsächlich sehr weit in der Vergangenheit zurückgegangen, bis hin zur Steinzeit oder so oder zur Eiszeit und hat da in so einem Familienclan gelebt mit Fällen und mit Feuermachen und sie war ein junges Mädchen und die Familie war unterwegs, sie war auf Jagd im Wald und sie hat sich ganz große Vorwürfe gemacht, weil sie einen Fehler gemacht hat. Sie hat nämlich das Feuer ausgehen lassen. Und für uns heute ist das ja eine totale Lappalie, ist ja nichts, ne? Aber zu der Zeit war das ein Riesenproblem, weil Feuer machen an viele Faktoren einfach gebunden war. Und das hat sie sehr belastet. Und das zweite Leben fand in Schottland statt, im Mittelalter. Hat sie sich als jungen Mann gesehen, der sich da in so einem Dorf mit seinem Clan so mit Holzschwertern geübt hat, ja. Und am Ende sind die dann überfallen worden in diesem Dorf von den Engländern. Und er ist dann auch gestorben, recht jung.
Und das ist dann ja eigentlich ein perfektes Beispiel für so ein Trauma, was man dann auflösen kann im Nachhinein. Oder schließen sich dann da auch noch weitere Sitzungen an? Weil ich glaube, wenn man dann sowas quasi erfährt, dann macht das ja schon was mit einem. Und ist es dann gut, sozusagen den einfach gehen zu lassen und sagen, ja, jetzt hast du das an der Backe und mal gucken, wie du damit umgehst?
Das ist eine gute Frage. Sie war tatsächlich zur einmaligen Rückführung da. Es ist so, dass so gerade so im Bereich der Rückführungsarbeit so ein paar Mythen auch kursieren. Und es lässt sich grundsätzlich sagen, wenn man ja einfach eine seriöse Reinkarnationstherapie oder Rückführung anbietet, muss man sich keine Gedanken machen, dass der Klient jetzt in eine Situation reinkommt, die ihn überfordern würde. Die Situation, die ich jetzt beschrieben habe, ne, dass das Dorf überfallen wird, die ist natürlich sehr emotional. Und da kommt auch einiges hoch und das wird auch spürbar. Und sie ist tatsächlich am Ende durch einen Schwertstoß gestorben. Und da hat sie wirklich gesagt, wow, das tut so weh, ne, das merkst du richtig. Aber das ist für sie kein Trauma, das wieder hochkommt, keine Retraumatisierung, sondern eher, ich gucke mir jetzt was an, das ist in mir drin und dadurch kann ich das lösen, die gebundenen Energien, die da drin sind. Das ist eine Katharsis, eine Befreiung in dem Moment für den Klienten. Und er kommt dann aus der Trance zurück und da ist dann eine Erleichterung zu spüren. Das ist in der Regel der Fall. Und die Seele sucht sich auch die Inkarnation aus, die jetzt gerade für sie in dem Moment stimmig sind, die sie verarbeiten kann. Wir gehen nicht in eine Rückführung und haben dann 1000, 10.000 Leben zur Verfügung und können daraus wählen. So funktioniert die Seele nicht. Die Seele hat einen Schutzmechanismus. Das heißt, die geht wirklich nur in die Inkarnationen hinein, die jetzt gerade für den momentanen Zeitpunkt der Entwicklung stimmig sind.
Aber dann kann man ja auch sagen, selbst wenn ein Trauma ausgelöst wird, dann gehört das halt zu dem jetzigen Leben irgendwie auch dazu.
Absolut, ja. Also du kannst das natürlich nicht ausschließen. Wir können über die Straße gehen und da begegnet uns irgendein Mensch und der triggert irgendwas in uns und dann kommt was hoch. Ja. Also das ist halt nun mal das Leben. Das Leben ist immer irgendwie auch gefährlich. Ne? Es passieren halt einfach Dinge, mit denen man nicht rechnet und eine Rückführung kann natürlich auch was auslösen. Meine Erfahrung ist aber durchweg positiv und ich hatte solche Erfahrungen jetzt noch nicht. Wenn dem so ist, bin ich natürlich da und dann bearbeiten wir das auch, ne, wenn sowas passiert. Aber grundsätzlich ist man da relativ gut geschützt auch von der Seele. Ja.
Okay.
Und in der Reinkarnationstherapie ist es natürlich so, dass wir nicht mit Traumata arbeiten unbedingt. Das ist immer so, dass viele meinen, okay, die Reinkarnationstherapie, die ist jetzt dazu da, dass wir in ein früheres Leben reingehen und dann sehen wir ein Trauma. Und ich habe vielleicht im heutigen Leben eine totale Angst vor Schlangen. Und im früheren Leben sehe ich dann, wie ich von einer Schlange gebissen wurde. Und dann ist das Trauma gelöst.
Okay, ja, das macht natürlich Sinn.
Jetzt, das ist aber nicht so.
Ach, das ist nicht so.
Nein.
Aber das wäre vielleicht doch ein Punkt, um dann damit weiterzuarbeiten.
Das wäre es auf jeden Fall, ja. Aber wenn wir so arbeiten in der Reinkarnationstherapie, dann haben wir nicht die Ursache bearbeitet. Dann haben wir nur einen Auslöser bearbeitet. Denn dann müssen wir uns nämlich im früheren Leben fragen, warum bin ich denn da überhaupt von der Schlange gebissen worden? Warum war es denn nicht der Hund oder die Spinne oder sonst irgendwas? Mhm. Es hat einen Grund, warum es die Schlange war. Und das hat immer was mit der Seele zu tun. Das heißt, es geht um ein Symbol, was sich Ausdruck verschafft in den Bildern. Es geht eigentlich nicht um die Schlange. Der Klient hat keine Probleme mit der Schlange. Die Schlange ist nur Ausdruck für ein seelisches Thema, womit er ein Problem hat. Was die Schlange symbolisiert. Und die Schlange symbolisiert zum Beispiel Hinterhältigkeit, Manipulation, Kontrolle, sowas in die Richtung.
Echt? Warum nicht Erkenntnis?
Auch. Aber Erkenntnis ist eher was Positives. Das heißt, das wäre ein positiver Effekt, den man hat. Das hast du wirklich gut gesagt. Also das gehört auch mit da rein. Die Menschen haben Probleme, wenn sie irgendwie unterdrückt werden, wenn sie manipuliert werden, wenn sie Erkenntnisprozesse haben, die positiv sind, dann müssen sie da kein Problem entwickeln. Dann nehmen sie das an und das ist in Ordnung. Probleme entwickeln die immer dann, wenn irgendwas Negatives passiert. Ja.
Ja. Ja, interessant. Ich finde auch die Schlange an sich, also nebenbei, ist für mich eines der interessantesten Symbole, weil das irgendwie so in unserer westlichen Hemisphäre total verteufelt wird, weil die Schlange damals ja in den Garten Eden reinkam und Adam und Eva irgendwie verführt hat zum Apfelessen. Allerdings könnte man sich ja auch die Frage stellen, ob das nicht vielleicht doch theoretisch der richtige Weg wäre, für die Menschen sich weiterzuentwickeln und halt selber vielleicht dann Kerne aus dem Apfel rauszuholen und einen neuen Apfelbaum zu pflanzen. So.
Ja, man muss halt schauen. Ne? Also diese ganzen Geschichten, ne, was du jetzt auch erzählt hast, da ist immer ein wahrer Kern natürlich auch drin. Und das ist sehr symbolisch auch zu betrachten. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass da gerade auch in den Bereichen immer auch nur ganz bewusst die Hälfte vielleicht maximal überliefert wurde. In Bezug auf die Schlange ist es aber so, dass ich betreibe Schattenarbeit und das bedeutet, wir schauen nach verdrängten Seelenanteilen, die im heutigen Leben oftmals in der Kindheit verdrängt werden. Wir kommen mit ganz bestimmten Anlagen zur Welt, da spielt die Astrologie auch eine große Rolle. Und diese Anlagen leben Kinder erstmal in der Regel auch so unverblümt aus. Und dann kommt die Mama und sagt, du bist jetzt gerade zu wild, ich möchte das nicht, jetzt benimm dich gefälligst. Und dann werden Energien quasi gebremst. Mhm. Und wenn die Mama das regelmäßig macht, dann kann das Kind lernen, dass es so, wie es ist, in seiner Energie nicht richtig ist. Einige Dinge werden verdrängt, andere Dinge, die auch in Anlagen da sind, werden besonders hervorgehoben. Das heißt, der Charakter wird geprägt. Und das, was unterdrückt wird, das wird uns später um die Ohren fliegen als Problem. Mhm. Das kann, die Seele ist nicht darauf angelegt, irgendwas auf Dauer verdrängen zu können. Das muss sich immer wieder zeigen, im Außen zum Beispiel oder in Form von Erkrankung. Und Schattenarbeit bedeutet, dass wir schauen, was man denn da verdrängt hat. Wieso, weshalb, warum, um welche Anteile sich das handelt, wie die sich zeigen, zum Beispiel in Form der Schlange. Mhm. Und dann haben wir die Möglichkeit, die zurückzuholen ins Leben, quasi indem wir die wieder integrieren. Und nochmal zurückzukommen auf die Erkenntnis, die du eben angesprochen hast. Wir können nicht nur das Negative verdrängen. Wenn wir die Schlange verdrängen oder das Negative, was die symbolisiert, die Manipulation, die Beeinflussung, dann verdrängen wir auch die Erkenntnis, dann verdrängen wir den Wandlungsprozess, die Transformation, also das ganze Positive, was da auch drin steckt, die Kraft, die da drin steckt. Ja. Und wenn wir eine Heilung reinbekommen durch die Integration des Schattens, dann haben wir einerseits die Problematik mit der Schlangenangst vielleicht auch harmonisiert und gelöst oder gelindert und wir kriegen die Kraft der Schlange auch zurück, also beides. Das ist ein Riesenpotenzial, was da drin steckt.
Ja, liegt das nicht eh immer so ein bisschen im Auge des Betrachters, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern also ich habe Schattenarbeit halt auch immer so verstanden, dass da halt bestimmte Anteile sind, die wir halt verdrängen oder die im Dunkeln sich befinden und das assoziieren ja viele immer noch mit schlecht. So.
Ja.
Und gut, aber da sind wir uns dann wahrscheinlich einig, dass das halt nicht schlecht ist, sondern einfach halt nicht sichtbar so und durch Leute wie dich dann nach oben geholt werden können.
Richtig. es wird halt viel bewertet. Wir leben halt in einer Gesellschaft, in der das und das und das in Ordnung ist und das und das und das ist nicht in Ordnung und die meisten Menschen sehen das so. Und das ist ja auch tatsächlich sehr geprägt von Religion bei uns auch. Ne? Wir kriegen halt vermittelt, dass man nett sein muss, dass man lieb sein muss, dass man den Mund nicht vielleicht aufmachen soll, gerade wir Deutschen. Das ist ja ein ganz großes Thema, schön die Klappe halten, Füße unter den Tisch. Ne? Und wenn wir das dann doch machen, dann werden wir schief angeguckt. Ne? Und dann kriegen wir halt immer wieder gesagt, nee, das darf man nicht, das darf man nicht. Und natürlich macht das irgendwas mit uns. Ne? Aber in Wirklichkeit ist Schatten etwas, was sein darf. Also das, was wir als negativ bewerten oder als schlecht oder als dunkel oder als böse, das ist auch ein Teil von uns. Wir sind Menschen, ja, wir sind hell und wir sind dunkel und wir sind ganz viel. Und indem wir ja nicht authentisch sein dürfen, uns nicht mit all unseren Farben und Formen zeigen dürfen, werden wir begrenzt. Und das macht was, ja. Und es geht einfach darum, verantwortungsbewusst mit seinen Anlagen umzugehen, nicht rauszugehen und alles wegzumetzeln, ja. Sondern
sich dessen bewusst zu sein und dann damit proaktiv zu arbeiten.
Genau.
Wenn wir jetzt hier so einen Repräsentanten der Gesellschaft hätten, so wie sie jetzt heute ist oder so wie wir die wahrnehmen, würde der wahrscheinlich sagen, okay, so ich als rationaler Mensch würde dir jetzt irgendwie vorwerfen oder nicht vorwerfen, aber schlussfolgern, dass das halt irgendwie Bilder sind, die sowieso von außen irgendwie zuerst mal gekommen sind, zum Beispiel durchs Fernsehen oder durch Bücher oder durch die Fantasie von Menschen. Den Vorwurf hast du ja wahrscheinlich schon öfters mal gehört. Was kannst du dazu entgegnen?
Erstmal muss man natürlich gucken, wenn da jemand ist, der sich dem Thema gar nicht öffnen will, mit dem würde ich mich gar nicht unterhalten. Okay. Das ist einfach für mich totale Energieverschwendung, ja, weil ich möchte niemanden überzeugen von meinem Weltbild. Das ist nicht mein Job, ich bin kein Missionar. Wenn mich jemand fragt und da Interesse hat und da so wankelmütig ist, dann erkläre ich das gerne. Es ist so, dass, wie du jetzt sagst, da kommt jetzt jemand zu mir zur Reinkarnationstherapie und der bildet vielleicht ein Leben, da war er vielleicht im Wilden Westen, in einem Saloon oder sowas. Und dann kommt er zurück aus den Bildern und dann sagt er, oh Mensch, ja, ich habe das ja gesehen, ich habe das Gefühl, das war ganz toll, aber ich habe vor 2 Tagen Western geguckt. Kann das denn jetzt nicht sein, dass mich das jetzt so beeinflusst hat, dass das irgendwie, dass ich mir das ausgedacht habe? Ist ja erstmal logisch, die Frage, ne?
Kann ja schon sein, oder?
Kann theoretisch sein. Ich müsste mir dann aber auch die Frage stellen, ob ich denn nicht genau diesen Western geguckt habe vor 2 Tagen, eben weil ich heute diese Rückführung habe. Das Unterbewusstsein will mich vielleicht darauf vorbereiten. Oder warum ich denn, weil ich gestern vielleicht Avatar geguckt habe oder vor 3 Tagen Indianerfilm, nicht mir den ausgesucht habe. Ja? Wir sind ja so überschüttet mit Informationen und mit Bildern, es kann ja alles kommen. Aber die Seele entscheidet sich eben genau für dieses Bild und für dieses Leben. Und für mich ist es authentisch, wenn ich etwas fühle. Das heißt, die Seele ist im Gefühl, die spürt das und man merkt, es hat was mit einem zu tun. Wenn wir das danach besprechen, zeigt sich immer das Thema, das Konfliktthema. Das wird einem dann bewusst. Und dann merkt man, jo, man kann sich immer sagen, das kommt da und daher, ne? Aber hier geht es auch einfach um Vertrauen, um die Bilder fließen zu lassen. Und in der Reinkarnationstherapie wollen wir das nicht beweisen. Das sind einfach Bilder, die aus der Seele hochkommen, die sich zeigen, die stimmig sind. Okay, ob wir die jetzt beweisen können? Ja, vielleicht. Manchmal kann man das, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, weil es gibt ja schon auch für Kopfmenschen, die da vielleicht erstmal den Einstieg irgendwie in das Thema wagen wollen, Bücher von Beispielen, wo halt eine Reinkarnation bewiesen werden konnte. Jetzt natürlich nicht irgendwie mit einer wissenschaftlichen Studie, sondern eher so, dass da irgendein Mädchen in Indien war, das sich an eine alte Familie erinnern konnte, wo diese Familie dann aber noch gelebt hat und die dann auch bestätigt haben, okay, so vom Charakter her ist das so unsere Tochter gewesen, die vor 3 Jahren verstorben ist. Und dieses Mädel konnte dann vorher genau beschreiben, was das für eine Familie ist, wie die aussehen. Und das ist ja schon nur ein Beispiel von vielen. Also ich glaube, wenn man da die Augen aufmacht, dann kann man das auch erkennen.
Absolut. Es ist total spektakulär. Ne? Ich meine, in Indien sind die ja natürlich viel offener für das Thema. Wenn du das heute als Kind erzählst, was ja auch genauso oft vorkommt hier bei uns in Europa, ne, das wird ja direkt dann unterdrückt. Ne? Aber wenn man die Augen aufmacht, sieht man ganz, ganz, ganz viel. Und wenn man sich drauf einlässt, dann kann man sich da auch nicht vor verstecken. Das stimmt. Ja.
Das ist auch jetzt bei mir zum Beispiel so, dass ich auch in der letzten Zeit oder eigentlich schon länger mit diesem Thema konfrontiert bin. Und jetzt habe ich mich in der letzten Zeit relativ viel mit so dunklen Sekten beschäftigt oder mit MK Ultra. habe ich auch ein Video zu gemacht auf dem Kanal und diesen Jeffrey Epstein-Fall und sowas. Und da habe ich mich halt auch gefragt, wo dieser Antrieb herkommt. Und da meinte auch irgendjemand, dass es halt sein kann, dass ich vielleicht einfach in meinem Leben vorher da irgendwas mit zu tun hatte und jetzt gerne entweder so in Anführungszeichen meine Schuld begleichen möchte oder halt vielleicht auch damals irgendwie Opfer davon geworden bin oder keine Ahnung was.
Wenn du da so eine Affinität hast und dich damit beschäftigst, dann hast du mit Sicherheit da in irgendeiner Form ein Thema. Ja,
kann sein.
Weil das ist, es ist ja auf der einen Seite sehr, sehr, sehr düster, was da passiert. Ich habe mich da auch eine Weile mit beschäftigt, habe da auch ein paar Bücher drüber, die ja wirklich teilweise sehr brutal auch sind, gerade was diese satanistischen Gruppierungen betrifft. Und ja, also es kann sein, dass du da Täter warst, dass du Opfer warst, dass du beides warst, dass du es von beiden Seiten irgendwie erfahren hast. Die Zeit reicht ja unendlich weit zurück und gerade auch diese Beeinflussungsprogramme, die, es wird ja gesagt, dass die auch außerirdischen Ursprungs sind und auch wenn wir in Rückführungen zurückgehen in der Zeit, sehen wir auch schon vor vielen, vielen tausend Jahren, dass sowas angewendet wurde bei den ganzen Hochkulturen. Von daher ist die Zeitpalette und Zeitspanne groß, dass du da Erfahrung gemacht hast.
Ja, ja, aber das ist auf jeden Fall eine interessante Theorie. Ich meine, das weiß ja sogar auch die Schulgeschichte, sage ich mal, dass die Mayas auch als Opferungen begangen haben oder dass das auch nicht alles immer nur schön war, was sie da auf ihren Pyramiden so gemacht haben.
Schön ist anders, ja, definitiv.
Hast du vielleicht irgendwie eine Story von jemandem, der da auch in diese Zeit mal zurückgegangen ist oder vielleicht sogar noch früher, so vor der Eiszeit, weil was war da auf der Erde los?
Ja, also ich erinnere mich tatsächlich an ein sehr bedeutsames Leben, was ich selber mal hatte. Ich glaube, das waren die Azteken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das habe ich vor ungefähr 20 Jahren gebildet. Und zwar ging es darum, das war in meiner Ausbildung damals zur Reinkarnationstherapeutin. Und es ging darum, dass ich mich in meiner Taufe befunden habe, im heutigen Leben. Man kann natürlich auch das heutige Leben zurückführen. Und da ging es um das Kleinkindalter und ich habe mich bei meiner Taufe ganz, ganz, ganz unwohl gefühlt und es hatte so einen Ritualcharakter, es kam irgendwas hoch und auf einmal habe ich andere Bilder gesehen, da bin ich quasi in ein anderes Leben gesprungen vor vielen tausend Jahren, habe mich auf einer Pyramide gesehen. Obendrauf, es war eine Riesenzeremonie, alle hatten irgendwie Federn im Kopf und haben irgendwas gesungen und es kam irgendein Mann auf mich zu und es ging tatsächlich um eine Opferung damals und ich war das Opfer. Ich war aber Frau und ganz toll gekleidet, ganz angenehm und ging dann in der Zeit zurück und die Geschichte war die, dass ich unter einer ganz besonderen Sternenkonstellation geboren wurde. Und aufgrund von dieser Konstellation bin ich von meinen Eltern weggenommen worden und bin auf ein Leben vorbereitet worden, mit dem ich den Sonnenkönig heiraten soll. Das wurde mir immer erzählt. Ich bin besonders, ich muss den Sonnenkönig heiraten. Und in diesem Leben war ich auch beeinflusst. Also das sind so außerirdische Technologien, die zum Einsatz kamen. Die Hochkulturen haben ja eine starke Verbindung auch zu außerirdischen Planeten. Die waren teilweise auch außerirdisch, die Wesen, sage ich jetzt mal, die hier gelebt haben. Und ich habe mich in diesem Leben gesehen, da hatte ich sowas wie einen Helm auf dem Kopf und es wurde immer wieder so ein Programm abgespult. Ich war irgendwie auf einer Wiese und es war alles ganz schön und ich habe mich ganz wohl gefühlt und es wurde mir ständig suggeriert, du wirst den Sonnenkönig heiraten, du bist auserwählt und mir ging es total gut und ich habe mich auf diesen Tag vorbereitet und irgendwann wurde der Helm abgenommen, ich glaube ich war 14, 15 und bin zu dieser Pyramide gebracht worden, so in dem Glauben, jetzt beginnt dein Leben, jetzt wird es wunderschön und es war aber eine Hochzeit, die ich jetzt nicht so erwartet habe, denn es war im Endeffekt eine Opferung. Ich wurde quasi auserwählt, um Opfer für diesen Sonnengott oder was auch immer zu sein. Und das endete eben in meinem Tod. Also das war so eine Erfahrung, die ich in einem früheren Leben gemacht habe. Ansonsten lässt sich sagen, dass die Geschichte, die uns hier so vermittelt wird, in der Schule, in Büchern,
nicht schön.
Ja, ja, richtig, dass die sehr, sehr, sehr stark manipuliert ist, total verdreht und nicht so der Wahrheit entspricht, die ich jetzt kennengelernt habe in den 20 Jahren, in denen ich das jetzt mache. Es gab viele, viele Hochkulturen, die vor wirklich sehr, sehr langer Zeit gelebt haben, vor teilweise 500.000 Jahren, vor Millionen von Jahren, von denen wir heute gar nichts mehr wissen, die verschleiert worden sind in ihrer Existenz. Dazu gehört zum Beispiel Atlantis. Ne? Es wird uns ja immer vermittelt, Atlantis war irgendwie eine kleine Insel. Atlantis war aber tatsächlich eher eine Epoche. Und eine sehr machtvolle Epoche mit sehr, sehr krasser Technologie und angebunden an sehr viel feinstoffliches, viel mit Kristallen gemacht. Und Atlantis ist irgendwann untergegangen, weil eben diese Machtstruktur, es wurde immer enger. Auch das heutige System ist ja auch so aufgebaut. Nur wenn es zu eng wird, dann explodiert es irgendwann, dann muss es aufgebrochen werden von innen. Atlantis ging sehr lange. Davor gab es andere Hochkulturen auch schon, die teilweise sehr, sehr feinstofflich noch waren. Feinstofflich bedeutet, es gab noch gar nicht diese festen Körper, die wir haben. Die Erde, die hat verschiedene Zyklen. Die geht von einer hohen Schwingung in eine tiefe Schwingung hinein. Also von einer lichten Ebene in eine ganz tiefe, dunkle Ebene. So das tiefe Mittelalter ist vielleicht so der Punkt, ne, wo sich alles kompensiert. Und dann geht es wieder etwas höher. Es wird eben wieder etwas lichter. Und Lemuria zum Beispiel ist eine Epoche, da waren wir noch ganz, ganz licht und ganz, ganz angebunden an das göttliche Sein. Und dann wurde die Schwingung immer dichter und dichter und dichter. Und die jetzige Zeit, man spürt es auch an allen Ecken, gerade so in Deutschland ist es auch total gebündelt, finde ich, dass immer mehr Menschen wieder erwachen und Dinge sehen, die vielleicht gar nicht sichtbar sind, ne? Energien wahrnehmen, empathisch werden, sich mit spirituellen Themen beschäftigen und vor allem auch einen Aufwachprozess hinsichtlich der Kontrollmechanismen haben, die hier um uns herum sind, politisch gesehen, ja, und durch Firmen, dass die das nicht mehr mitmachen wollen, dass die anfangen nachzudenken, was denn da los ist, ihr eigenes Köpfchen entwickeln. Das sind alles Aufwachprozesse, die gerade passieren, weil sich die Schwingung verändert.
Und wie würdest du das dann bewerten, wenn wir jetzt, oder wenn du das so sagst, dann kann ich ja daraus schlussfolgern, dass ja die Politik auch irgendwie halt fehlgeleitet ist oder uns jedenfalls leitet in eine bestimmte Ecke, in die wir halt als Menschen eigentlich nicht gehören und dass wir uns so ein bisschen davon befreien wollen. Das heißt, da ist ja so eine, auch so eine Unterdrückersache irgendwie dahinter verborgen. Nur wenn man das dann jetzt aus dieser Perspektive sieht, dann gehört das ja eigentlich auch zu diesem Prozess des Erwachsen werden so als Menschheit dazu. Also füllen die ja eigentlich eine Rolle aus, die irgendwie auch sein muss, oder nicht?
Ja, hast du absolut recht. Okay. Das sehe ich auch genauso. In esoterischen Kreisen ist das tatsächlich manchmal noch nicht so angekommen. Also die Sichtweise, die du hast, das ist auf jeden Fall eine sehr reife und bewusste Sichtweise. Du kannst davon ausgehen, dass diese Dunkelmächte, die hier ja existieren und wenn man sich damit mal wirklich beschäftigt, die die Strippen auch in der Hand halten, die die Politik lenken, die auch die Politik machen im Hintergrund, dass die eine sehr, ja, vielleicht eine dunkle Schwingung haben, die aber die Erde auch genauso braucht, um in einen Prozess hineinzukommen, in dem sich die Menschheit ja einfach vieler Dinge bewusst wird. Wir brauchen, um eine tiefe Schwingung zu haben, die hier auf der Erde gewünscht ist, weil hier geht es um menschliche tiefe Themen, die zu erfahren, der Inkarnationszyklus, da geht es nicht darum, in den Wolken rumzuschweben und zu sagen, oh, mir geht's so gut und Licht und Liebe und Frieden und so. Ne? Darum geht es gar nicht. Es geht darum, wirklich auch, ich sage das jetzt mal so, die Sau rauszulassen als Mensch, wirklich in die tiefen Energien einzusteigen, sich auszuleben, sich auszudrücken, über was auch immer. Und um die Energie halten zu können, brauchen wir einen schwarzen Gegenpol.
Ja.
Sonst gehen wir direkt wieder hoch in die Wolken rein. Ja?
Das finde ich auf jeden Fall eine super erfrischende Ansicht, weil ich finde auch, was mich total nervt in diesen spirituellen Kreisen, ist immer wieder auch gerade bei Männern, die jetzt dann irgendwie als Lösung erkennen, okay, ich lasse jetzt alles los und mir ist jetzt alles scheißegal und so. dass man dann auch sich selber halt nicht zugesteht, dass man auch schon mal irgendwie sein Ego benutzen kann zumindest oder dass man das akzeptiert, dass es da ist. Ja, und ja, dann doch nochmal so ein bisschen Testosteron irgendwie entwickelt.
Ja, ja, total. Also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, also die Männer, die werden ja schon in der jetzigen Gesellschaft, also die etwas jüngeren Männer, ich bin ja jetzt schon mittleren Alters, ja, dieses, das ist schon ein bisschen weichgespült, ne? Also so, man darf nicht mehr richtig Mann sein, man darf nicht mehr seine männliche Energie richtig rausleben, weil dann ist man direkt aggressiv, ne?
Ja.
Dann darf man aber auch nicht zu weiblich sein, was den Männern ja auch jetzt immer mehr zugestattet wird, ne? Dass man weiblich ist. Ganz viele Männer bei mir in der Praxis, die wissen gar nicht mehr, wo sie hin sollen, ja. Darf man seine Weiblichkeit jetzt ausleben? Darf ich sensibel sein? Nee, das darf man jetzt nicht. Man darf jetzt aber auch nicht so männlich sein. Ja, wer bin ich denn jetzt eigentlich, ne?
Ja, das habe ich auch das Gefühl, dass das System halt einen irgendwie entweder total in, ja, gibt es ja diese Theorie von rechter und linker Gehirnhälfte, dass die eine als rational gefüttert wird und die andere halt emotional. Und dass man sich da irgendwie entscheiden müsste. Aber also ich akzeptiere halt auch total meine weiblichen Anteile und denke so, okay, ich bin da voll so in der Mitte. Vielleicht auch als Waage. Ich weiß nicht, ob das dann für mich das Richtige ist und für andere eher so. Aber ja, finde ich auf jeden Fall ganz interessant.
Ja, ja. Und ich finde es total wichtig, dass man sich auch beides zugesteht. Und in der Reinkarnationstherapie ist es so, dass wir auch ein tolles Werkzeug in der Hand haben, um diese Anteile, die in einem drin sind, die man vielleicht noch nicht kennt, trotzdem zu erkennen. Und zwar hat es mit dem Spiegelprinzip zu tun. Umwelt als Spiegel, hast du vielleicht schon mal gehört.
Ja.
Das ist, wird immer so lapidar hingeschmissen in der esoterischen Szene. Es ist aber tatsächlich eine ganz wichtige Sache. Denn wenn wir davon ausgehen, dass wir alle göttlichen Ursprungs sind, dass wir eine Schöpferenergie uns drin haben, dann ist es so, dass wir jederzeit, in jedem Augenblick unbewusst unsere Umwelt erschaffen. Ich erschaffe dich, du erschaffst mich, diesen Raum. Und alles, was uns zustößt, das Schicksal auch, was wir, ne, wenn Dinge passieren, die irgendwie uns nicht gefallen, sagen wir, oh, da habe ich mir doch niemals angezogen. Ja doch, wir erschaffen uns in jedem Augenblick unsere Umwelt. Und über unsere Umwelt sehen wir immer uns in allem, was passiert. Die Menschen, die wir bewundern, die vielleicht ganz toll sind, wo wir sagen, oh, da möchte ich auch mal irgendwann hin, Mensch, das ist aber toll, der sieht so super aus, er ist so erfolgreich, ne? Das sind Potenziale, die in uns schlummern, die wir entwickeln möchten. Menschen, die wir ganz furchtbar finden, ja, die uns vielleicht einengen oder die aggressiv sind und ständig begegnen uns immer wieder die gleichen Menschentypen. Wieso, weshalb, warum? Weil es einem zu einem gehört. Das sind unterdrückte Anteile, das sind Schattenthemen, die sich im Außen zeigen, die wir angucken können, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass sie zu uns gehören und dadurch ein Stück weit vielleicht annehmen können. Denn da steckt eine Kraft drin. Wenn ich Energie habe, wenn ich vielleicht eine Aggression auslebe, ist es aber auch gleichzeitig ein Potenzial im Sinne von Schöpferkraft, Durchsetzungsfähigkeit, steckt immer beides drin, wie in der Schlange, ja.
Ja, wenn man das auf jeden Fall halt in die richtigen Bahnen so kanalisiert.
Ja.
Glaubst du dann eigentlich auch an Vorherbestimmung?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe schon viele Situationen auch in meinem Leben gehabt, in denen alles irgendwie einen Sinn gegeben hat. Ja, in denen ich vielleicht in einer Situation gestanden habe, die einfach so sein musste, um jetzt meinen Weg weiterzugehen. Ja, ich glaube auf jeden Fall daran und ich glaube auch, dass die Seele sich gerade diese Säulen im Leben schon vorher so zurechtbaut und sagt, okay, ich möchte das vielleicht in diesem Leben lernen. Dafür brauche ich die und die Erfahrung. Dafür brauche ich vielleicht den und den Menschen, der mir begegnet, um das anzuregen.
Aber nimmt das dann nicht den freien Willen so ein bisschen weg?
Ja, also habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Aber das wäre, das ist jetzt auch so mit dem menschlichen Geist betrachtet. Da hast du schon recht. Man kann sagen, okay, ich bin im Jenseits und dann überlege ich mir vielleicht, wie ich jetzt leben möchte in diesem Leben. Und dann lege ich mir das zurecht und dann habe ich aber, wenn ich jetzt in dem Leben bin, eigentlich gar keine Wahl mehr. Aber wir haben immer die Wahl. Wir können immer wählen, wir können immer sagen, ja, das mache ich oder das mache ich. Ich möchte morgens zur Tür raus auf die Arbeit und dann fällt mir aber ein, ich habe jetzt meinen Schlüssel vergessen. Und dann gehe ich zurück, hole den Schlüssel und gerade in diesen 30 Sekunden, die ich mehr gebraucht habe, gehe ich raus aus der Tür und dann begegnet mir irgendwie ein Mensch, der in meinem Leben ganz besonders wichtig wäre, der mir aber nicht begegnet wäre, hätte ich einen Schlüssel nicht geholt. Und das ist scheinbar Zufall, aber trotzdem Bestimmung.
Okay, ja. Also ich glaube auch, dass es so ein paar Situationen oder vielleicht auch Lebensabschnitte gibt im Leben, die müssen einfach sein und da kommt auch keiner drum herum. Aber ich glaube auch, dass es so eine Art vorbestimmten Weg gibt, wo man sich aber so ein bisschen entlanghangeln kann. Mhm. Aber solange man dem folgt, hat man dann auch die Möglichkeit oder kann man viel Energie kanalisieren und, keine Ahnung, besonders erfolgreich in seinem Bereich werden oder besonders glücklich werden, viel Energie auch verbrauchen. Und das ist so meine Theorie zu dem Thema.
Wenn du dich dafür interessierst, dann kann ich dir auch das Thema Astrologie, insbesondere die psychologische Astrologie, ans Herz legen. Denn wenn du von Vorbestimmung sprichst, kann die Astrologie dir ein Wegweiser sein. Also Astrologie hat nichts zu tun mit, du bist jetzt Waage und heute musst du ein bisschen aufpassen, weil dein Chef ist vielleicht ein bisschen motzig und so, leg dich bloß nicht mit dem an. Obwohl die Waage dann wahrscheinlich eher einen Rückzieher machen würde. Es ist so, dass das Geburtshoroskop, was wirklich zur Stunde, Minute, auf den Ort genau und aufs Datum festgelegt wird, wie eine Matrix, in die du reingeboren wirst, eine Grundlage bildet für das, was in deinem Leben passieren kann. Denn du hast bestimmte Anlagen in deinem Geburtshoroskop. Anlagen bedeutet bestimmte Aspekte, die besonders herausgebildet sind. Als Waage ist für dich das Thema Harmonie und Ausgleich in irgendeiner Form von Bedeutung, wie auch immer sich das zeigt, vielleicht auch Frieden oder sowas, ne? Und du hast aber innerhalb dieser Anlagen in der Astrologie Entwicklungsmöglichkeiten. Das heißt, als Waage kann es zum Beispiel sein, dass du vielleicht in jungen Jahren eher jemand bist, der vielleicht nicht so in die Konfrontation geht, sich vielleicht nicht so festlegen kann, weil du da so gehemmt bist oder so, ganz viel Frieden haben möchtest und wenn Konflikt da ist, dass du dich eher rausziehst. Wenn du vielleicht weitergehst und älter wirst und andere Erfahrungen machst, wirst dich die Energie vielleicht ändern. Du wirst vielleicht eher in die Konfrontation gehen, dich eher zeigen und versuchen dadurch einen Ausgleich zu schaffen. Das Thema ist immer das Gleiche. Es geht darum, eine Harmonie aufrechtzuerhalten, indem du dich rausziehst und gar keinen Konflikt riskierst oder indem du reingehst und das direkt klärst zum Beispiel. Ja, also
es ja, genau sind, so war das.
Ja.
Kann man so
ja,
sagen.
Spannend.
Ja, interessant. Ja, sollte ich mir auf jeden Fall mal gönnen. Also irgendwie vor Astrologie habe ich bisher immer so Abstand gehalten, ich weiß nicht warum. Kam einfach nicht so in mein Leben.
Es ist ganz, ganz spannend, weil da stehen nicht nur deine Anlagen drin, und zwar ganz, ganz ja, spezifische Charaktereigenschaften und Entwicklungspotenziale, sondern auch kannst du über die Astrologie bestimmte Themen, die noch von Bedeutung sein werden in deinem Leben, erkennen. In 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren. Astrologie kann dir nicht genau sagen, was da jetzt passiert, aber worum es ungefähr gehen wird. Mhm. Ja. Also es okay. ist wirklich spannend, ja.
Und mir fällt aber gerade noch eine Frage ein, die wollte ich dir eigentlich vorhin schon stellen, und zwar zu diesen okkulten Ritualen. Mhm. Und zwar haben die ja wahrscheinlich eine relativ ähnliche Weltsicht wie wir. Also wenn man jetzt sagt, okay, es gibt Reinkarnation und wenn ich dann jetzt in diesem Leben dann mich irgendwann in die Luft auflöse, also ich denke mal, du hast wahrscheinlich auch keine Angst vor dem Tod, ich jetzt auch nicht, dann ist es halt so und macht nichts und vielleicht denken die das halt einfach einen Schritt weiter und sagen halt, dieses Kind muss jetzt halt für den höheren Sinn irgendwie sterben.
Ich kann natürlich jetzt nicht genau nachvollziehen, wie die Beweggründe sind. Also das, was ich jetzt weiß über diese Gruppierungen, ist, dass die halt auch innerhalb ihrer Familien auch immer wieder diesen, ich nenne es jetzt mal Glauben oder dieses Lebenskonzept auch weitergeben, dass das meistens Familien sind, die jetzt nichts mit Otto-Normalverbraucher zu tun haben, obwohl es die auch gibt, ne? Dass das oftmals sehr hochgestellte, sehr einflussreiche, sehr reiche Familien sind, die quasi so in ihrem Weltbild existieren, die wenig mit uns zu tun haben. Und dass die schon von Kind auf, wenn die da reinkommen, darauf geprägt werden, Persönlichkeitsaspekte abzuspalten, quasi. Das ist so ein Mechanismus, den hat die menschliche Seele. Du traumatisierst zum Beispiel ein Kind und dann spaltet sich dieses Trauma ab. Und dadurch, damit arbeiten die auch. Ja. Ne? Und irgendwann wirst du einfach, ne, man könnte sagen, vielleicht seelenlos und agierst so, weil das eben dein Weltbild ist, weil du es nicht anders kennst, weil du glaubst, es ist so richtig, wie du das machst. Ne? Da ist vielleicht gar kein böser Wille dahinter. Der böse Wille ist vielleicht dahinter, hinter denen, die da so die Machtstrippen halten, so am Ende, ja. Wer da wirklich dahinter steht, wir werden es vielleicht niemals erfahren. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass, ich nenne es jetzt mal Wesen, vorsichtig, ja. Ich weiß nicht, ob das alles menschliche Menschen sind, die tatsächlich dahinter stehen, die sich sehr bewusst darüber sind, wie Energien funktionieren, wie die menschliche Psyche funktioniert, wie die Schwingungen auf der Erde sind und dass die ganz gezielt in allen Lebensbereichen, die uns Menschen hier betreffen, ansetzen. Sei es jetzt in der Ernährung, dass gezielt das Essen schlecht gemacht wird, dass da Glutamat reinkommt, dass da viel Industriezucker reinkommt, dass hier viel gesprüht wird auf den Feldern, um das Essen zu verderben, weil Nahrung brauchen wir brauchen Wasser. Und je nachdem, wie sich die Nahrungsmittel zum Beispiel auch darstellen, die nähren uns und das geht alles in unseren Körper über und das verhindert, dass wir irgendwie mehr Bewusstsein haben, eine Schwingungsfrequenz. Das Thema Impfungen, was immer so polarisiert natürlich auch, gehört da auch mit rein. Ne? Da werden auch bestimmte Inhaltsstoffe mit reingebracht tatsächlich, um die Schwingung niedrig zu halten. Das Fernsehprogramm, die Schulen, die Religion. Also im Endeffekt gibt es in allen Bereichen, die, wenn man da mal zurückgeht, beeinflusst sind durch irgendwelche Logen oder höhere Männer im Hintergrund beeinflusst. Und das beeinflusst unsere Energie. Hm. Und wir können es mitmachen oder wir können uns das bewusst machen und da auch so weit wie möglich aussteigen.
Glaube ich auch. Ja, das ist auch wieder interessant, so wenn jetzt jemand besonders Rationales hier sitzt oder der, keine Ahnung, den Markt beobachtet oder so, dann könnte man ja sagen, das ist halt einfach nur Gewinnmaximierung, was da an allen Ecken und Enden halt stattfindet. Dazu würde ich dann halt sagen, okay, aber woher kommt denn dieses krankhafte, ich muss mich die ganze Zeit irgendwie erweitern in diesem Sinne, materialistische Weltbild, das hat ja auch irgendwo einen höheren Ursprung und dass sich das dann halt in dieser Form manifestiert. Und ich glaube auch, wenn man sich jetzt die technologischen Veränderungen, die in der Gesellschaft halt stattfinden können, zum Beispiel, dass wir unser Bewusstsein irgendwie von uns extrahieren und in eine Cloud hochladen oder was weiß ich wie, dass wir jetzt quasi auf dieses ewige Leben auf der Erde verdammt sind. Das ist ja eigentlich so dieses perfekte Bild dafür, dass halt diese niedrigere Schwingung hier in irgendeiner Form über längere Zeit halt Einzug erhalten soll. Mhm. Und das ist halt jetzt das, was wir uns vorstellen. Wir wollen ja eher so aufsteigen und loslassen. So, ne?
Ich würde das ganz gruselig finden, wenn ich mein Bewusstsein in Cloud hochlade. Ich glaube, das würde ich nicht machen.
Nee, ich auch nicht. Also das ist ja eigentlich. Dann haben wir, also wenn die Menschheit sich dafür entscheidet, dann sind wir so verloren. Dann können wir von vorne anfangen.
Ja, definitiv. Also ich meine, so unsere jetzige Zeit hat ja unwahrscheinlich viele Möglichkeiten auch, ne? Also technologisch auch gesehen. Das kann man verteufeln, das kann man aber auch für gut heißen. Also ich bin schon der Meinung, dass das Internet eine, neben dem Buchdruck, eine der größten Erfindungen für die Menschheit war, im positiven und im negativen Sinne, weil du hast so viele Möglichkeiten, Menschen über das Internet zu erreichen. Du kannst gar nicht alles rausnehmen und es gibt viele Menschen, um jetzt nochmal auf dieses dunkle Thema zurückzukommen, im spirituellen Bereich gerade, die das so verdammen. Ich behaupte aber, wenn wirklich so eine dunkle Macht dahinter stecken würde, die uns wirklich alle kontrollieren möchte, dann hätten die das schon gemacht, dann hätten die uns schon komplett versklavt. Dann würde es nichts mehr geben da draußen, was uns auch nur die Möglichkeit offen lässt, uns anders zu ernähren oder uns gegen etwas zu entscheiden oder uns ein eigenes Weltbild zu machen. Dann würden die uns irgendwann ins Wasser packen, was uns komplett lähmt und dann wäre das so. Ja. Deshalb glaube ich auch nicht, dass dieses Weltbild, die neue Weltordnung so überhaupt irgendwann komplett eintreffen wird. Ich glaube, dass wir Möglichkeiten immer haben werden, uns zu entwickeln und dass Menschen, die eine erhöhte Schwingung haben, ohne das zu bewerten jetzt, ne, die aber einfach bewusster leben, die nicht so bewusst leben, einfach irgendwann mitnehmen. Und dass wir dann kollektiv einfach in andere Welten gehen, dass dann irgendwann der Gang zum Heilpraktiker normaler wird. Dass es irgendwann völlig normal ist, Energien zu sehen. Ja? Oder auch mal telepathisch zu kommunizieren, ja. Also das wäre
tatsächlich. Das ist ganz normal.
Ja, ist es. Es ist normal, ja. Weiß nur keiner, ne? Weil wir halt nur mit Astro-TV berieselt werden. Entschuldigung, Astro-TV. Aber da ist halt nur mal, ne? Wenn wir irgendwas Spirituelles im Fernsehen sehen, dann wird es ja meistens so ein bisschen abgetan, ins Lächerliche gezogen. Wobei eine bodenständige Spiritualität total sinnig ist. Ja,
ja und wenn wir jetzt sagen, diese ultra dunkle neue Weltordnung, ich glaube, dass sie halt in irgendeiner parallelen Dimension vielleicht existiert und das Gegenteil wahrscheinlich auch irgendwo gerade existiert und dass man halt vielleicht als Mensch immer so die Möglichkeit hat, da sich dazwischen irgendwo zu bewegen und dass man halt durch unsere Taten als Einzelne das Kollektiv halt entweder da oder dahin bewegen kann.
Ja.
So je nachdem, wo man halt fühlt. Ja.
Ja, ich sehe das auch so. Ne? Es ist theoretisch möglich, dass sich einfach auch verschiedene Welten abspalten, dass der eine vielleicht, der noch nicht so bewusst ist, jetzt vielleicht auch diese Kontrolle, die da ausgeübt wird auf uns, auch braucht, weil es eine Sicherheit gibt und der es dann vielleicht eher in so eine Welt inkarniert oder weitergeht und Menschen wie du und ich, die wird das jetzt vielleicht nicht wollen oder die vielleicht auf einem anderen Level einfach sind, das anders erfahren werden. Ja. Wer weiß.
Es kann ja auch sogar beides auf der Erde gleichzeitig stattfinden.
Ja, klar.
Also wenn ich mir so Länder angucke wie Portugal oder Costa Rica oder Thailand, also da ist ja so viel Freiraum möglich und so viel Leben. Oder du warst ja in Jamaika, hast du erzählt.
Ja.
Das existiert ja gleichzeitig wie China. So.
Ja, ja.
Das absolute Gegenteil, so schön auf der Erde, so Plus und Minus ausgeglichen.
Ja, total Kraft, ja, krass. Wobei ich ja glaube, dass gerade so die deutschen Gefilde ja schon eine besondere Energie auch haben. Also dass wir hier tatsächlich ganz viel Potenzial haben. Dunkel wie auch hell. Ja, ja. Also man sieht es ja an der deutschen Geschichte, was hier so passiert ist, so immer mal wieder, ne? Und ich glaube, dass wir ganz bewusst auch unseren, ne, ich nenne es erstmal Nationalstolz, auch abtrainiert bekommen haben, ne? Wenn man stolz ist, deutsch zu sein, ist man direkt irgendwie Nazi oder sowas, was ja Blödsinn ist. Wenn man nach Amerika fährt, merkt man, wie nationalstolz auch sein kann, so ein bisschen aufgeplustert, ne? Aber wir Deutschen dürfen stolz sein auf unser Land, wir dürfen stolz sein auf unsere Geschichte. Das finde ich ganz wichtig. Wir sind viel zu duckmäuserig, wir haben super viel auf dem Kasten und viele Erfindungen kommen aus Deutschland. Und ich bin absolut dafür, dass wir uns das auch wieder bewusst machen. Ja, dass das nicht daran gebunden ist, wo jetzt die Wurzeln herkommen, ja. Das hat damit nichts zu tun. Aber hier herrscht eine besondere Energie. Wir haben hier besondere Möglichkeiten. Wir gehören zu den Ländern zum Beispiel, ja, von Europa. Hier dürfen wir Heilpraktiker sein. Darfst in Österreich, darfst du das nicht. Das finde ich toll, dass wir die Möglichkeiten haben, aber gleichzeitig dann auch besonders harte Auflagen, ne? Also da ist wieder, ja.
Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Da können wir auf jeden Fall gleich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil davon bin ich auch eigentlich relativ weit entfernt, was da so bei euch abgeht. Aber ja, vielleicht können wir auf jeden Fall noch unsere Kultur so ein bisschen mehr erforschen, weil bei mir hat das auf jeden Fall auch sehr gut funktioniert, dass ich nicht stolz bin auf Deutschland so an sich, weil ich einfach auch mit der Gesellschaft halt, wie die sich jetzt für mich in meinem Leben präsentiert hat, noch nie irgendwie besonders viel anfangen konnte. Und deswegen dachte ich mir halt so, ja, ist doch scheißegal. Aber was du gerade gesagt hast, mit Nationalstolz, das kann man ja zum Beispiel auch in anderen Ländern sehen. Zum Beispiel beim Reisen habe ich viele Iraner getroffen oder Israelis oder so. Und die können auch halt mit ihren jetzigen Regierungen überhaupt nichts anfangen, aber trotzdem sagen, ja, Persien, das war es doch. Das war einfach nur geil. Oder?
Ja.
So, das findet man ja überall, egal wie schlimm jetzt selbst die aktuelle Situation ist. Und wir beschweren uns halt hier immer noch über Ereignisse, die 100 Jahre her sind. So.
Total. In Deutschland hast du es maximal in Bayern, den Nationalstolz, ne?
Ja.
Aber sonst ist schwierig, darf es auch gar nicht sagen, ne? Ich glaube, dass es gerade hier besonders schwierig ist, eben durch unsere Geschichte. Wenn man das spirituell betrachtet, das Ganze, dann kann man es vielleicht auch ein bisschen verstehen, weil wenn man ein Land so schädigt, wie man das mit Deutschland gemacht hat, was jetzt nicht heißt, dass das nur mit Deutschland passiert, das ist ja auch mit vielen anderen Ländern passiert, dann schafft man eine bestimmte Energie in dem Land. Es gibt Länderenergien tatsächlich. Man kann teilweise über eine Grenze fahren und spürt, hier ist eine andere Energie, hier ist was anderes vorgefallen. Das ist ganz interessant. Ja. Ja, man spürt es, ne? Also wenn man da ein bisschen drauf achtet, ist es total verrückt. Und wenn man einem Land sowas antut, wie hier zum Beispiel Nationalsozialismus, ne, in den Kriegen oder so weiter, ne, oder Hexenverbrennung auch hier in Europa, ne, das sind katastrophale Ereignisse, das macht was mit der Energie. Und wenn man einem Volk die ganze Zeit einredet, dass sie Nazis sind, dass sie Mist gebaut haben, dass sie sich dafür schämen müssen. Gott, ich war, mit 13 war ich öfter mal in England als Teenager, da sind wir beschimpft und bespuckt worden, weil wir aus Deutschland kommen. Was habe ich denn damit zu tun, ne? Und selbst, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, welche Möglichkeiten hatten unsere Vorfahren denn, in so einem harten Regime Partei zu ergreifen?
Ja, es gab ja auch Widerstandsbewegungen zu jeder Zeit. Mhm. Aber der Staatsapparat war natürlich auch extrem groß.
Ja, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Nur wenn man Familie hat, ich habe 2 kleine Kinder, ne? Also ich bin grundsätzlich ein sehr rebellischer Mensch. Ich leiste immer Widerstand in allen Zeiten. Grundsätzlich, lass mir gar nichts sagen. Aber man muss natürlich auch immer gucken. Halte ich die Füße still und schütze meine Familie oder gehe ich raus und kämpfe und zeige mich und riskiere den Tod?
Ja.
Das ist eine schwere Frage. Mit solchen Fragen sind wir nicht konfrontiert heutzutage. Das ist schon krass. Zum Glück. Aber wir werden mit der Energie konfrontiert. Durch unsere Ahnen, über unsere Ahnenreihen haben wir die Energie auch noch in uns drin und es ist die Schwingung des Landes und wir kriegen es von außen immer wieder aufs Brötchen geschmiert. Und das hat Sinn und einen Grund, denn wir haben eine besondere Energie, gerade in Deutschland, ne, wenn man sich so mit den Erdmeridianen, mit den Leylines beschäftigt. Es gibt nicht sehr viel Informationen darüber, aber die scheinen hier in Deutschland, scheinen wir besondere Kraftzentren auch zu haben, besonders viel Energie. Und wo besonders viel Energie ist, versucht man die natürlich auch niederzudrücken, damit sich da bloß nicht irgendeine Widerstandsbewegung entwickelt, die dann so groß wird, dass man sie nicht mehr kontrollieren kann.
Also meinst du, Deutschland ist so ein Spielentscheider auch vielleicht in Europa?
Ja, glaube ich schon.
Ist ja auch allein schon geografisch so. Also Deutschland und Russland so auseinanderzuhalten, das war, glaube ich, immer schon ein relativ großes Interesse.
Auf jeden Fall, ja.
Mhm. Und Russland hat wahrscheinlich gleichermaßen das Interesse, Deutschland wieder irgendwie in den Osten einzugliedern. Und ja, wir sind einfach da, wo wir sind.
Ja.
Kann man nichts machen.
Ich glaube, es wird sich alles so entwickeln, wie es soll. Also ich glaube, die Entwicklung steht auch schon fest, wo sie hingehen wird. Ich habe da eine Vorstellung und ich glaube auch, dass es so sein wird, einfach weil mein Herz mir das sagt. Und ja, wir werden es sehen in den nächsten Jahren.
Und wo geht es hin?
Ich bin davon überzeugt, dass die Welt freier sein wird, dass diese engen Konstrukte, die engen politischen Konstrukte, die wir kennen, global gesehen auch sich lösen werden, dass dieses gesamte System, was wir kennen auf der Erde, was ja sehr geprägt ist durch Kontrolle und Manipulation, dass das crasht, ne? Also dass das auseinanderbricht und dass sich dann was ganz Neues integrieren wird. Und dass das Bewusstsein der Menschen dann auch so weit fortgeschritten ist, dass wir auch gar nicht mehr solche Richtlinien brauchen werden, die uns eine Sicherheit schaffen, weil wir die Sicherheit in uns selber fühlen, dass wir dann in der Lage sind, ne, geschlossen global auch als Menschheit zu agieren.
Ja, ich glaube, dass das System crasht, ist ja eigentlich schon ziemlich offensichtlich, wenn man sich die Märkte anguckt oder wenn man jetzt, keine Ahnung, wir haben jetzt eine Inflation, eine Energiekrise, wir haben eigentlich überall Krisen, egal wo man politisch gesehen hinguckt in Deutschland. Und ich glaube, dass es halt dann genau entscheidend ist, was halt jeder Einzelne möchte, weil die eine Lösung, die wir halt so von der Macht quasi präsentiert bekommen, der Great Reset zum Beispiel, das ist jetzt nicht unbedingt das, wo wir in 10 Jahren sein wollen, hoffe ich jedenfalls. Und,
Für einige ist es bestimmt angenehm, ne? So kriegst du alle Schulden abgenommen, ne? Dann hast du jetzt kannst dein Haus nicht mehr neu finanzieren, weil du jetzt 5% Zinsen bezahlen musst, ne? Und dann hast du jetzt viele Schulden und dann werden die Schulden ja erlassen, ne? Das steht ja da drin und dann bist du aber quasi unter der Fuchtel von irgendjemandem. Ja, nee.
Ja, es ist halt gemütlich.
Es ist bequem, ne?
Das ist dann wirklich
moderne ein bisschen Sklaverei.
Ja, oder ein bisschen wie in dem Film Matrix auch, dass man halt, oder in verschiedenen Science-Fiction-Büchern, dass man halt bestimmte Medikamente verabreicht bekommt, die einen so glücklich stellen.
Ja, genau, Soma. Ja. Brave New World ist Soma, ja.
Ja, wir wollen uns ja jetzt auch nicht zu sehr drauf versteifen. Ne? Vielleicht eher so, wenn wir auf dieser individuellen Ebene bleiben, gibt es irgendwelche spirituellen Methoden, die du so empfehlen kannst zur Persönlichkeitsentwicklung oder zur Entfaltung?
Also es geht ja im Endeffekt darum, seine Schwingung zu erhöhen. Ne? Wir haben ja einen festen Körper, in dem wir leben und unser Körper, da können wir halt drauf achten, dass wir den gut versorgen. Wenn wir unsere Schwingung erhöhen, sind wir automatisch gesünder, körperlich, seelisch, geistig, energetisch und da können wir auf jeden Fall was zu beitragen, indem wir drauf achten, was wir essen. Ja, ich möchte jetzt hier keine Werbung machen für vegane Ernährung.
Doch, jetzt das einfach.
Soll ich das machen, ja? Okay, ernähren Sie sich vegan bitte, das ist besser für Sie.
Alles andere ist total peinlich.
Es ist tatsächlich so, dass gerade auch in satanistischen Kreisen, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema, ja auch natürlich Blut getrunken wird und solche Sachen, besonders blutiges Fleisch gegessen wird. Also Fleisch an sich ist energetisch tatsächlich in einer niederen Schwingung. Und das liegt natürlich auch immer daran, wo es herkommt. Wenn ein Tier jahrelang in irgendeinem dunklen Stall aufwächst, geschlagen wird, auch nur mieses Essen bekommt, dann hat das Fleisch einfach eine geringe Energie. Dann ist es so, dass dadurch, dass man das Tier tötet, ne, wenn man einem Tier keine Seele zugestattet, dann wird es schwierig, ne? Aber wenn man einem Tier mal in die Augen guckt und man hat auch nur ein Mindestmaß an Empathie, dann wird man sehen, dass dieses Tier leidet.
Ja.
Und es schreit und es ist einfach brutal und es hat Angst. Und im Moment des Todes und davor stößt es extrem viele Hormone aus und Angstenergien. Und die sind in dem Fleisch auch drin. Und das ist das, was wir essen.
Ja, und ich finde das auch krass. Das kann man auch gut eine Analogie bilden, zum Beispiel zu dem Thema Gemüse essen, Tomaten oder was weiß ich. wenn man die Möglichkeit hat, jetzt eine sonnengereifte Tomate zu essen oder eine, die irgendwo in einem Gewächshaus ist, da würde ja jeder Mensch sagen, ich nehme die sonnengereifte. So, aber wenn ich mir ein Kotelett für 1 Euro aus dem Aldi holen kann, dann sagt jeder, ja, das ist es jetzt, weil ich meine Proteine brauche. Mhm. Also wie geisteskrank ist das denn?
Das ist ja total manipuliert. Ne? Meine Oma hat immer gesagt, Fleisch gibt Lebenskraft und die Milch macht's. Ne? Das ist aber nicht so. Es ist tatsächlich so, dass Fleisch die Energie verringert. Es, viele Krankheiten sind nachgewiesen, dass die durch Fleisch auftreten, auch durch Milchprodukte. Und da ist ja unglaublich viel medikamentöses Zeug auch drin. Ne? Das braucht unser Körper nicht. Und ich bin ein großer Verfechter, das kann ich auch wirklich nur empfehlen, des Gemüsegartens. Also jeder, der wirklich die Möglichkeit hat, macht einen Gemüsegarten. Holt euch ein paar Pflanzen, pflegt die, sprecht lieb mit denen. Eine Pflanze ist auch ein Lebewesen, ja. Die wächst, die ist beseelt, ne? Wenn du die gut pflegst und wenn die Tomate in der Sonne reift, das hat eine ganz andere Energie. Das schmeckst du und das macht was mit deinem Körper. Und statt eine Tomate zu nehmen, die irgendwo in Spanien in einem riesen Gewächshaus gewachsen ist. Also Ernährung ist wichtig. Wasser, unwahrscheinlich wichtig. Wasser haben die meisten nicht auf dem Schirm. Unser Körper besteht zu 70% aus Wasser. Wir brauchen es jeden Tag. Gutes Wasser trinken, energetisch hochwertiges Wasser trinken, das kann man anreichern mit allem Möglichen. Also ich mache ganz oft Heilsteine zum Beispiel in mein Wasser hinein.
Bergkristall oder was?
Zum Beispiel Bergkristall, ja, Amethyst, Rosenquarz, ne? Das kann man auch intuitiv machen, was man gerade da hat. Ich habe so eine Auswahl an Trommelsteinen, die kommen dann rein. Das ist ganz wichtig. Bewusst essen. Darauf achten, was der Körper jetzt braucht. Ne? Also nicht wahllos was in sich reinschaufeln, sondern gucken, was braucht der. Ich bin auch ein Verfechter von wenig essen, nicht zu viel, denn wir brauchen gar nicht so viel. Also Ernährung, ne? Also bin tatsächlich der Meinung, möglichst viel Gemüse ist gut, möglichst viel gutes Gemüse, auf jeden Fall auch Bioprodukte, wenn man die Möglichkeit dazu hat, bei den Preisen heutzutage. Meditation erhöht die Schwingung, das kann man machen. Das wichtigste Thema, was ich jedem empfehlen würde, ist bitte, bitte, bitte alles hinterfragen, was einem gesagt wird. Nicht einfach so alles so für bare Münze nehmen. Ob es jetzt da ein Arzt ist im weißen Kittel, vor dem man vielleicht Respekt hat, oder ein Politiker. Schaut den Leuten doch einfach mal in die Augen, ja, und guckt mal, ob ihr dem vertrauen möchtet, beziehungsweise recherchiert nach, wenn euch jemand sagt, das ist jetzt gut für dich und so machen wir es jetzt richtig, hinterfragt das, hört mal auf euer Herz, ja. Hm. Das ist ganz wichtig, denn wenn wir anfangen zu hinterfragen, dann werden wir feststellen, vielleicht ist das, was mir da immer erzählt wurde, ja, für mich jetzt gerade nicht der richtige Weg.
Ja, und halt vielleicht auch, dass man halt seinen eigenen Weg findet und den dann auch durchzieht, auch wenn jeder andere halt sagt, ja, ihr macht das nicht. Das ist ja auch eigentlich eine schöne spirituelle Übung, weil man damit sich so ein bisschen von seinem Ego entfernt und das mehr so von oben betrachtet, was dieser Typ jetzt in meinem Fall da so macht.
Mhm. Und, ja, genau.
Ich glaube, dadurch habe ich so ein bisschen diese Fähigkeit entwickelt, halt diese Widerstände, die dann halt auch teilweise entstehen, einfach so gehen zu lassen. So. Ist egal.
Ja, dass du mal dich selbst beobachtest, wie du denn so reagierst, so mit deinen Mustern und so, ne?
Ja, das auch. Ja. Aber halt auch ein bisschen das Leben so wie einen Film betrachten eigentlich, wo man, wo es cool ist, das zu erleben, dass man da mitmachen darf, aber halt nicht alles so persönlich zu nehmen.
Ja, und vor allem mit Humor, ne? Also ich finde, wenn man nicht über sich selber lachen kann, dann ist man, hat man schon ein Problem. Ich finde es immer wichtig, dass man über sich selber lachen kann, ja.
Ich hatte gerade noch eine Sache zum Thema Veganismus und zwar, was ist denn jetzt, wenn ich ein Jäger bin und meine animalischen Triebe rauslasse und irgendwie ein Reh erschieße und das dann esse?
Du meinst jetzt in Bezug auf Karma oder was?
Das vielleicht auch, kannst du gerne auch was sagen, aber vor allem dazu die Qualität von diesem Fleisch und was ist dann mit der Energie von diesem Fleisch, wenn ich ein wildes Tier erlege und das meinem Stamm bringe und über dem Feuer mache, so wie natürlich jeder Fleischesser das eigentlich jeden Tag macht und auch als Argument gerne anbringt.
Ja, also du kannst auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Haltung des Tieres, ob es jetzt in freier Natur lebt oder draußen, freier Natur oder irgendwo eingesperrt ist, dass das sich auf die Energie auswirkt. Also ein Tier in einer Biolandhaltung auf der Weide, was dann zu Tode gestreichelt wird, wie ich es immer gerne sage, am Ende seines Lebens, ja, das ist immer so ein schönes Argument, ja, wir haben es jetzt umgebracht, aber vorher haben wir es noch gestreichelt. Ich finde das so seltsam. Naja, gut.
Ja, das ist komisch. Das würde man Menschen ja auch nicht machen.
Ja, noch ein Küsschen gegeben und dann die Todesspritze. Ja, genau, fluppdiwupp. Das Tier in der freien Natur hat natürlich eine ganz andere Energie. Das heißt, das Fleisch wäre energetisch hochwertiger. Wir müssen natürlich gucken, dass das Fleischessen einfach auch zu unserer Gesellschaft dazugehört und dass es in der Vergangenheit auch total sinnig und wichtig war, irgendwie Fleisch zu essen.
Ja.
Jetzt müssen wir aber auch sehen, dass wir in ganz, ganz vielen früheren Zeiten eben auch gar nicht so viel Fleisch gegessen haben wie heute.
Ja, genau.
Das vergessen die meisten Leute ja immer. Also meine Oma, die ist vor ein paar Jahren gestorben, mit paar 90, die hatten im Krieg und in der damaligen Zeit hatten die gar kein Fleisch. Ne? Die ganzen asiatischen Länder, die essen ja kaum Fleisch. Ne? Also in ihnen, wenn überhaupt. Ne? Und da kommt jetzt der ganze Hype, der schwappt jetzt erstmal rüber. Jetzt wollen sie alle Käse und Fleisch haben. Es ist so, dass es ist schwierig. Ne? Also man muss natürlich gucken, in der Reinkarnation können wir sagen, alles hat seinen Sinn, alles in Ordnung. Und wenn wir jetzt das ganz spirituell betrachten, wird das Tier, das Reh, was wir vielleicht in der freien Wildbahn erlegen, auch damit einverstanden sein, dass wir es jetzt in dem Moment töten.
Ja.
Wenn wir in dem Moment ganz bewusst unsere Energie rauslassen als Jäger und das Tier töten und haben dabei ein gutes Gefühl, ja, es ist in Ordnung. Wir entscheiden aber auch jeden Tag, was wir tun. Und ich habe für mich selber entschieden, dass ich das für mich nicht möchte. Weil da nicht nur dass der Tieraspekt mit reinfällt, sondern auch der Aspekt in Bezug auf die Umwelt und wie es angebaut wird und wie es hergestellt wird. Und wenn wir jetzt von heute auf morgen alle kein Fleisch mehr essen, dann wäre das, glaube ich, die größte Entwicklung für die ganze Menschheit, weil wir einfach extrem viele Ressourcen sparen. Wasser, Getreide, ne, was alles in die Massentierhaltung reinfließt. Ich habe entschieden, dass ich das nicht unterstützen möchte. Ich kann jetzt aber auch niemandem vorwerfen, der das unterstützt, dass er das macht, weil er ein egoistisches Arschloch ist, Entschuldigung. Jeder hat eine spezielle Entwicklung und für den einen ist es jetzt von Bedeutung, sich darüber Gedanken zu machen und für den anderen auch nicht. Dennoch glaube ich, dass die Zukunft dahin führen wird, dass wir alle kein Fleisch mehr konsumieren, weil es einfach sehr viele gesundheitliche Probleme mit sich bringt. Und auch hier die Gesellschaft immer noch formuliert, dass es gut ist. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind zu uns, dann, klar, es schmeckt. Also mir hat es auch geschmeckt. Ich esse seit 18 Jahren kein Fleisch mehr. Ich habe dann irgendwann damit aufgehört. Ich habe immer gerne Steak gegessen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber es ist gar nicht so schwer, darauf zu verzichten.
Ja. Wenn ist man es nicht. Auch mit der richtigen Intention macht, nicht, würde ich sagen.
Boah, ich hatte, damals gab es keine vegetarischen Produkte, als ich damit aufgehört habe. Da gab es Tofu. So, und ich habe dann noch Gemüse gegessen und Tofu und es war okay. Habe ich Kartoffeln gegessen und ich habe Reis gegessen. Und es gibt ganz, ganz viele Sachen, Beilagen, wie man so schön sagt. Ne? Es gibt wunderbare Sachen. Und heutzutage kriegen wir Ersatzprodukte, in Anführungsstrichen, die schmecken wie Fleisch. Ne? Es ist in uns konditioniert, es ist in uns angelegt. Es ist im Endeffekt, es ist eine Bequemlichkeit. Das ist so meine persönliche Meinung.
Weil diese Ersatzprodukte natürlich auch fragwürdig sind, ob die jetzt uns energetisch besonders weiterbringen.
Ja, ja.
Ich glaube, Tofu ist wahrscheinlich nochmal eine andere Nummer. Aber ich habe vielleicht noch so einen abschließenden Satz, den habe ich jetzt letztens bei dem extremen Veganer gesehen. Auf jeden Fall Shoutout nochmal an dich, falls du das siehst. Der hat nämlich die Frage gestellt in der Diskussion, wie viele, das passt vielleicht jetzt auch zu unserem Thema so ein bisschen, wie viele Leichenberge möchtest du denn vor deinem, oder wenn du an deinem Sterbebett liegst, verantwortet haben? So, und das kann man sich einfach nochmal in Erinnerung rufen, dass man halt da schon, dass da schon eine gute Summe aufkommt, wenn man halt jeden Tag
trainiert. Ja, wobei du natürlich auch schauen musst, für uns ist das ein Thema. Ich halte persönlich nicht viel von radikalem Veganismus, weil das Buch von Rüdiger Dahlke hat mit Sicherheit eine Menge ausgelöst, Peace Food, ne? Das kennst du bestimmt auch. Das hat nochmal viele so auf den Trichter gebracht, ein Bewusstsein geschaffen. Aber es bringt überhaupt nichts, einem Menschen zu sagen, der Fleisch isst, boah, du bist ein Mörder, was machst du denn da und so, ne? Die reagieren dann eher damit, dass sie zumachen, ja? Ich glaube, es ist ein Entwicklungsprozess und ich bin da auch mit jedem total im Respekt, egal wie der sich ernährt, ja? Mhm. Ich habe da einfach eine andere Meinung dazu. Ich bin da auch nicht missionarisch drauf. Wer mich fragt, kriegt eine Antwort. Ansonsten ist mir das wurscht und ich werde auch nicht angegriffen oder so. Ja, ich lebe das einfach, ja.
Also ich sehe das auch so und ich verhalte mich auch selber so, dass ich jetzt nicht so der Ultramissionar bin. Aber ich weiß nicht, ob du den Extremen oder die militante Veganerin kennst.
Ich habe die schon gesehen, ja.
Mhm. Also der extreme Veganer ist eigentlich auch gar nicht so extrem. Der heißt eigentlich erstmal nur so.
Den kenne ich nicht.
Ja, die arbeiten auch teilweise zusammen.
Mhm.
Und energetisch gesehen sehe ich das eigentlich auch so wie du, aber ich habe auch jetzt festgestellt, dass natürlich schon auch durch diese Videos, die dann dadurch erstellt werden, krass ist, was da für eine Energie aufkommt, wo auch viel Reibung entsteht, mhm, und dass einfach ultra viele Leute das mitbekommen und auch dann total, mhm, viele sich halt melden und sagen so, wow, was du da erzählt hast, stimmt ja eigentlich. Mhm. So, ne?
Es ist in der Entwicklung, ne? Und wenn, ja, wir jetzt mal 10, 20 Jahre zurückgucken, dann sieht man auch, dass es da weitergeht, ne? Und dass da auch viele Menschen dazukommen. Ich kann und darf auch niemandem mein Weltbild aufdrücken, egal ob es jetzt um Reinkarnation geht oder Veganismus oder wie die Welt funktioniert, ne? Das ist nicht mein Thema. Ich möchte den Menschen, die sich dafür interessieren, vielleicht was mitgeben. Wir können ein schönes Schwätzchen miteinander halten, das finde ich sehr angenehm.
Ja,
ja, und dann gucken wir mal, wen man erreicht. Also ich bin ja grundsätzlich auch ein Mensch, der auch andere erreichen möchte, so mit den Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich finde das wichtig, wenn man bestimmte Erfahrungen gemacht hat, dass man auch darüber sprechen darf und kann, weil halt einfach so die Gegenwelle auch so groß ist. Und ich festgestellt habe, dass ganz viele sich nicht trauen, ganz viele, mhm, beeinflussbar sind und viele Dinge so machen, weil einfach jeder das so macht. Ne?
Ja.
Und es gibt Menschen, die sind aber ganz anders und ganz unterschiedlich. Und denen zu sagen, du bist okay so mit deiner Meinung, so wie du bist, und mach es doch einfach mal so, probier es doch mal aus, sei doch mal mutig, finde ich klasse.
Ja, ja. Ich finde das auch. Und was du jetzt auch nochmal gesagt hast mit diesem missionarischen Anteil, oder dass man halt jetzt auf dem Weg, auf dem man sich befindet, nicht unbedingt die maximale Reichweite rausholen muss, sondern dass man halt sich auch ein bisschen auf das Produkt konzentriert oder bei dir dann auf deine Therapien. Und dass dann halt automatisch irgendwann die korrekte Resonanz halt rauskommen wird, die Reichweite, die man halt braucht.
Genau.
Man braucht ja auch jetzt nicht irgendwie 500 Millionen Zuschauer und davon hassen einen 95%, weil die damit nichts anfangen,
ja,
können.
Das, aber die 5% wären dann auch schon ganz viel, ne, bei 500, ja, ja, Millionen.
Das auch. Ich glaube, da müsstest sind wir vielleicht in der falschen Sprache unterwegs.
Ja, ja, müsstest du auch ein gutes Rückgrat haben, ne, wenn du dann so viele Hater hast, das.
Ja, das muss ich jetzt noch entwickeln.
Ja.
Aber es geht schon. Also so ein, zwei Hater habe ich schon mal gehabt.
Echt, ja? Ja, hast du immer, gerade im spirituellen Bereich, hast du immer Menschen, die extreme Probleme damit haben. Ne?
Ja, ja.
Hat bestimmt auch mit früheren Leben zu tun, dass die einfach gerade mit diesem Esoterischen schlechte Erfahrungen gemacht haben oder mit Religion oder so. Ne?
Ja.
Ja, ja.
Ich dachte ja auch früher immer nur, das ist alles irgendwie Schwurblerei.
Ja, natürlich. Und ja, jetzt aber dann jetzt nicht mehr, ne? Das heißt, da ist ein Prozess, naja, passiert.
Denke ich, ist okay. Mhm. Wie war das bei dir? Warst du schon immer irgendwie so ein bisschen connected oder hattest du so eine Art Aufwacherlebnis?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war schon immer so ein bisschen anders drauf, dass ich Dinge auch hinterfragt habe und ich habe halt schon als Kind auch nicht mehr an Gott so geglaubt. Ich bin römisch-katholisch groß geworden, jetzt nicht so extrem, aber schon mit Kommunion und Firmung und sowas, ne? Und ich weiß, dass ich als Kind schon gesagt habe, glaube ich nicht dran. Ich fand das alles ganz, ganz seltsam auch. Und habe dann verschiedene Träume gehabt. Ich habe verschiedene hellsichtige Träume auch gehabt, die einfach mein Weltbild verändert haben. Und für mich war der Gedanke an die Reinkarnation, der Glaube daran, schon immer irgendwie total stimmig und habe mich deswegen halt fortgebildet. Ich hatte eine gewisse Zeit in meinem Leben, die würde ich als Aufwachprozess bezeichnen. Da war ich so zwischen 18 und 20. Da habe ich war ich quasi damals die Einzige, die spirituell war in meinem Umkreis und ich wusste eigentlich auch gar nichts darüber. Und ich hatte, könntest du vielleicht sagen, Eingebungen oder Visionen so über die Welt, wie die zusammenhängt und wie die funktioniert und was es da sonst noch so gibt, wo wir alle herkommen. Ich habe zum Beispiel ganz lange Religionen erforscht. Ich habe mir die Religionen genommen und habe die miteinander verglichen, wo denn da eine Basis ist, was sich, mhm, wiederholt, und habe da ganz viele Erkenntnisse bekommen. Und habe gespürt, da gibt's mehr, ne? Und habe mir mein Weltbild dann gebildet quasi, was sich aber immer weiterentwickelt hat im Laufe der Zeit. Also, und dann irgendwann habe ich Bücher bekommen, die sind mir dann so zugeflogen. Und dann habe ich gesehen, Mensch, da sind noch andere Leute, die sehen das genauso wie du, ja? Also,
ja,
bist ja doch nicht so abgedreht. Ja, so hat's angefangen.
Ja, voll gut.
Mhm. Ja.
Also warst du auch niemals irgendwie so, wenn du jetzt mit 18 schon so unterwegs warst, quasi in der normalen Welt unterwegs, also keinen normalen Job irgendwie?
Doch, habe ich auch, ja. Ich habe was Bodenständiges, Anständiges gelernt, okay, ja. Ich habe Fremdsprachenkorrespondentin gelernt. Da war ich auf einer Schule. Dann war ich Bürokauffrau. Aber das war wirklich ganz lustig, obwohl es eigentlich, also eigentlich war ich keine wirkliche Bürokauffrau. Ich habe zwar die Ausbildung gemacht, aber ich habe damals beim Modern Talking Fanclub gearbeitet.
Ja, wie geil.
Und ja, das war ganz spannend. Und habe dann tatsächlich auch die Webseiten für verschiedene Künstler übersetzt und Texte geschrieben und Bilder eingearbeitet. Das war jetzt nicht die klassische Bürokauffrau. Und das war also, war eine tolle Zeit über 2 Jahre hinweg. Und dann habe ich viel gemalt, ich habe mich künstlerisch betätigt, habe mir einfach mal ein Jahr Auszeit genommen, habe Dekorationen für Partys erstellt und bin dann weiter so in diesem Bereich Reiseverkehrskauffrau geblieben und habe aber parallel schon meine Ausbildung gemacht in Reinkarnationstherapie und geistige Heilarbeit, weil das immer schon mein Weg war. Ich hatte zwischendrin noch mal eine Marketingagentur.
Oha.
Mit auch Angestellten. ja, da hat er aber dann irgendwann das Schicksal gesagt, so Katrin, jetzt reicht's, ne? Und da habe ich einige sehr einprägsame Erfahrungen machen müssen, die sehr unschön waren, die mich aber dann mit Ende 20 auf meinen Weg geschickt haben und ich habe dann meine Heilpraktiker gemacht und dann habe dann angefangen, mit Menschen zu arbeiten.
Ach krass, wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt
30.
Ja, danke. Ich bin 43, ja.
Das ist unglaublich.
Mhm.
Also der spirituelle Weg lohnt sich auf jeden Fall, so wenn man frisch bleiben will.
Das ist super, ja.
Jetzt sind wir auf jeden Fall schon so ein bisschen in deine Vergangenheit einmal kurz eingetaucht, vielleicht so auch so Richtung Ende des Gesprächs. Mhm. Was können wir denn in Zukunft noch erwarten? Hast du da irgendwelche neuen Projekte oder worauf möchtest du dich konzentrieren?
Ja, also ich bin tatsächlich in einer ganz, ganz dankbaren Position, dass ich das, was ich mache, machen kann. Ich habe den besten Job der Welt. Das ist, ich kann meine Berufung leben, das ist mir so viel wert. Ich habe meine Praxis seit über 10 Jahren. Ich bilde Reinkarnationstherapeuten aus. Im nächsten Jahr bilde ich auch spirituelle Heiler aus. Arbeite sehr viel energetisch, habe eine Atemgruppe. Ich schreibe tatsächlich. Also was erwartet werden kann, sind noch ein paar Bücher von mir.
Hast du schon welche?
Noch nicht. Ich bin gerade am Schreiben. Ich schreibe tatsächlich erst momentan an einem Roman, an einem spirituellen Roman tatsächlich. Und ich denke mal, der kommt zu Ende des Jahres, das erste Buch raus.
Oha.
Ja, so ungefähr. Ja, das ist jetzt mein nächstes Projekt. Schreiben ist eine große Leidenschaft von mir. Ich glaube nicht, dass ich jemals damit aufhören kann und werde. Es werden auch noch ein paar Fachbücher kommen. Da ist schon einiges in der Warteschleife. Mhm. Und ja, dann habe ich natürlich auch meine Medienprojekte. Da haben wir Reise ins Licht zum Beispiel. Das ist eine Serie, in der Rückführungen gezeigt werden, bei der ich mitwirke als Therapeutin. Und die Geisterakten kennen vielleicht auch einige. Da geht es um paranormale Untersuchungen, bei denen ich als mediale Unterstützung mit dabei bin. Das sind also Projekte, die mir auch am Herzen liegen. Das macht mir total viel Spaß, da nachts in irgendwelchen Spukhäusern unterwegs zu sein. Ja, und was dann noch so kommt, ich glaube, es kommt noch was. Ich habe so tatsächlich den großen Wunsch und die Vision von einem Heilkundezentrum, einem spirituellen, wo Menschen zusammenkommen können, sich in verschiedenen Bereichen weiterbilden können, in Form von Vorträgen, in Form von verschiedenen alternativen Heilmethoden, ja, Bewusstseinsmethoden, was auch immer. Das ist etwas, da würde ich gerne irgendwann mal hinkommen. In nicht so weit entfernter Zukunft, da meinen Beitrag leisten zu können, ja, einfach auch für die Bewusstwerdung der Welt.
Da kann ich ja vielleicht was anbieten, aber wahrscheinlich erst, wenn die Kamera aus ist.
Okay.
Nee, also dann würde ich sagen, auf jeden Fall mega spannendes Gespräch. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst.
Ja, war super. Voll cool. Danke.
Und an die Zuschauer auch, die das jetzt noch ausgehalten haben. Wie lange haben wir das jetzt schon gemacht? Ach, ging ja eigentlich noch. Krasse Aufmerksamkeitsspanne. Danke, dass ihr dabei wart und guckt auf jeden Fall auch bei der Katrin auf dem YouTube-Kanal vorbei, ne? Oder vielleicht besser bei Instagram, ich weiß nicht genau. Mhm.
Ja, Instagram steht immer so das meiste, was gerade aktuell ist drin, ja.
Genau, und dann habt ihr auch alle Informationen, die ihr braucht, ne? Und tschüss.
Tschüss.
Das war's mal wieder mit Donnerschock. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann lass auf jeden Fall ein Abo da, damit dein Lieblingspodcast sich bald entwickelt. Donnerschock, der effektivste Podcast im Netz. Höre dir jetzt Donnerschock an, um schlauer zu werden.